Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ich möchte heute das Thema Euthanasie abschließen. Ich habe immer wieder schon vor Weihnachten darüber gesprochen, und zwar anhand einer Stellungnahme des Niederländers Professor Dr. Theo Boer, 1960 in Rotterdam geboren. Er hat Theologie und Ethik an der Universität Utrecht studiert und an der Universität Uppsala. Von 1987 bis 2001 forschte er am Zentrum für Bioethik und Gesundheitsrecht der Universität Utrecht, wo er sich auf die Beziehungen zwischen Ethik, institutioneller Gesundheitsversorgung und christlichem Glauben konzentrierte. Für uns interessant ist, dass er von 2005 bis 2014, also 9 Jahre, zudem Mitglied einer der 5 regionalen Euthanasie-Prüfungskommissionen war. Diese untersuchen im Nachhinein in den Niederlanden sämtliche Fälle der Tötung auf Verlangen und des ärztlich assistierten Suizids und prüfen, ob dabei die vom Gesetz vorgeschriebenen Sorgfaltskriterien eingehalten wurden. Also hochinteressant, und was er dabei erfahren hat, hat ihn immer mehr beunruhigt. Wenige sind so nah dran bei dieser Entwicklung wie er in den Niederlanden. Weltweit wurde es 2001 in den Niederlanden zuerst eingeführt. Ich fand das Gesetz damals einen gelungenen Kompromiss. Heute, da ich die Wirkung sehe, glaube ich, es war ein Fehler. Für den Wunsch nach Sterbehilfe habe ich volles Verständnis. Viele Dossiers trieben mir Tränen in die Augen. Trotzdem beunruhigt mich die Entwicklung. Ich glaube, die Niederlande haben das weltweit beste Kontrollsystem. Und selbst uns gelingt es nicht, die Zahlen in den Griff zu kriegen. In gewissen Stadtteilen, hören Sie gut zu, sind heute bis zu 14% der Todesfälle aktive Selbsthilfe, aktive Sterbehilfe. Und da wird dann wirklich dreist und frech behauptet, wenn man da Euthanasie einführt, ja, das wird dann halt mal in ganz besonderen Extremsituationen genutzt. Nein, es wird ganz normal, es wird selbstverständlich. Es wird ganz normal, dass Leute sich selber umbringen lassen. Wie kam es zu dieser Steigerung? Und natürlich dann auch ergänze ich, der Wert des Lebens immer weniger wird. Anfang ging es um eine Entscheidung zwischen Sterben und Sterben, das Wie. Daraus wurde mehr die Entscheidung zwischen Leben und Sterben. Etliche hätten noch bis zu 20 Jahre leben können. Ein Beispiel. Ein Erblindeter sagte, wenn ich nicht mehr sehen kann, ist es für mich Feierabend. Obwohl die Familie sagte, es geht doch, versuche es doch. Hätte man gewusst, wie sich das entwickelt, hätte man sich vielleicht ein paar Mal mehr hinter den Ohren gekratzt. Und hätten wir damals die heutige Palliativmedizin gehabt, hätten wir die Sterbehilfe womöglich nie legalisiert. Haben Sie Druck auf Patienten erlebt? Es gibt schon die Tochter, die zur Mutter sagt, schau, es gibt doch die Möglichkeit aktiver Sterbehilfe. Also, wo die Kinder zu den Eltern sagen, jetzt mach's doch endlich. Das wird manchmal von Ärzten als unzulässig anerkannt. Das Gefährliche aber ist der innere Druck. Der Patient will seine Umgebung nicht belasten. Manche haben auch irgendwann erlebt, wie ein nahestehender Mensch schreiend verstarb. Das sind aber Gespenster aus der Vergangenheit. Wenn es eine Zeit in der Menschheitsgeschichte gibt, in der keine aktive Sterbehilfe nötig ist, sind es die 2020er Jahre. Also weil die medizinischen Möglichkeiten, den Leuten zu helfen, so gegeben sind. Und selbst unter Christen ist es heute schon ganz normal, habe ich aus Gesprächen erfahren, dass die Eltern ihren Kindern versichern, also ich werde das schon rechtzeitig regeln, damit ihr auch, mit aktiver Euthanasie, etwas noch erben könnt und nicht das ganze Geld, das wir jetzt im Leben erarbeitet haben, für die Versorgung in den letzten Lebensjahren draufgeht. Also das sagen Eltern ihren Kindern zu, sie bekommen Erbe und sie werden sich rechtzeitig entsorgen lassen. Kanada ließ 2016 Sterbehilfe für Patienten mit höchstens 6 Monaten Lebenserwartung zu. 2019 entschied der oberste Gerichtshof, das sei Diskriminierung. Viele erwarten nun die Freigabe für psychisch Kranke. Wie stehen Sie dazu? Das ist nämlich das Nächste. Die kommen natürlich auch dann an die Reihe. Ihr Leiden ist vielleicht das Allerschlimmste. Sie haben oft noch 20, 30 Jahre lang in Verzweiflung zu leben, haben nicht wie terminale Patienten Palliativmedizin, keine Freunde am Bett, oft finanziell unglaubliche Probleme und keine institutionelle Hilfe. Zugleich ist gerade hier Sterbehilfe am problematischsten. Ich kannte Depressive, die nach vielen Jahren wieder auf die Beine kamen. Selbst bei unheilbarer Krankheit kann es sein, dass man lernt, damit umzugehen. Und nie weiß man, ob der Todeswunsch nicht Teil der Krankheit ist. Eine psychiatrische Freundin, eine Patientin, die eine Freundin durch aktive Sterbehilfe verlor, sagte mir kürzlich, ich bin so, so böse auf die Ärzte. Sie befeuern in mir den Wahnsinn, die Verzweiflung. Das Autonomieargument, ich habe es Ihnen oft schon vorgelesen und ich bitte Sie im Internet, das selber nachzulesen, nachzuprüfen, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland vom Aschermittwoch des letzten Jahres darauf ja sehr abgestellt hat. Wenn Sie etwa 8 Zeilen hernehmen, finden Sie da 6-mal das Wort Autonomie und Selbstbestimmung, das Autonomieargument. Was sagt Professor Dr. Böhr dazu? Tod durch aktive Sterbehilfe ist so wenig ein Akt der Autonomie, wie das Stimmen für Adolf Hitler 33 ein Akt der Demokratie war. Ein sehr drastischer Ausdruck. Man nutzt ein Recht als Mittel, um es außer Kraft zu setzen. Wenn das Euthanatikum durch den Körper fließt, ist es um die Autonomie getan, denn der Tod ist der Boss. Man kann sagen, ich gehe vom Schlimmeren in ein besseres Leben. Aber empirisch gesehen ist der Tod das Ende des Lebens und damit auch der Autonomie. Das sagen Sie, Sie sind ja auch Theologe. Das sage ich. Und es wird mir nicht immer gedankt. Aber mein Widerstand ist auch nicht so sehr religiös motiviert, obwohl ich Theologe bin. Ich denke wie die Stoa, das Leben soll nicht genossen, es soll gelebt werden. Dazu gehört auch Tragik. Und das niederländische Wort für Gesellschaft ist Samenleving, Zusammenleben. Eine Gesellschaft ist eine Insel von Leben in einem Meer von Tod. Es wird uns nicht gut tun, einander den Tod zu organisieren. Dann noch weitere Äußerungen von ihm, die sehr erschreckend sind auch. Als er gefragt wurde, dass die palliativen Sedierungen in den Niederlanden enorm zugenommen haben, muss man da nicht in vielen Fällen verdeckte Tötungen auf Verlangen vermuten? Die Ärzten die zeitaufwendige Dokumentation ersparen? Ja, vielleicht, antwortet er. In den Niederlanden gibt es jetzt schätzungsweise 2000 palliative Sedierungen, bei denen Patienten nicht mehr mit Flüssigkeit und Nahrung versorgt werden. Stellen Sie das mal vor. Das heißt, sie können einfach schlichtweg verhungern und verdursten. Das heißt, wenn der Patient nicht innerhalb von ein paar Tagen an seiner Grunderkrankung stirbt, dann stirbt er kurz darauf an Flüssigkeitsmangel und Unterernährung. 32.000. Ich meine, es gibt zudem Beweise dafür, dass Ärzte solche palliativen Sedierungen gegenüber der Euthanasie bevorzugen, und zwar aus 2 Gründen. Der erste ist ein emotionaler. Man kann sich einreden, dass man den Patienten nicht umgebracht habe, sondern es die Krankheit war, die zu seinem Tod geführt hat. Aber wahrscheinlich ist er verhungert und verdurstet. Zweitens, man landet nicht vor einer der 5 niederländischen Prüfungskommissionen. Sich vor 3 Prüfern rechtfertigen zu müssen, die sich das komplette medizinische Dossier angeschaut haben und dann sagen, hier oder da ist nicht rechtmäßig zugegangen, ist es nicht rechtmäßig zugegangen, ist auch ein Einbruch in die Intimität des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Und das ist vielen Ärzten unlieb. Das, liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, das muss man alles bedenken. Hätten Sie das bedacht? Wenn dann die Prüfungskriterien so streng sind und dann sagen die Ärzte, vielleicht im Einvernehmen mit dem Patienten oder auch nicht, dann kriegt er halt nichts mehr zu essen und zu trinken und dann ist halt so vorbei. Das kann es doch wirklich nicht sein. Und Sie merken also, wenn man da diese Büchse der Pandora aufmacht, was dabei herauskommt. Schafft das Angebot die Nachfrage, die letzte Frage an ihn. Durch die Aufhebung des Tabus der aktiven Sterbehilfe ist es im Schaufenster gelandet, so Professor Böhr. Und zwar nicht nur bei der Allgemeinheit, sondern auch bei den vehementen Befürwortern der Right to Die Societies, also den Recht zu sterben Gesellschaften der verschiedenen Länder. Die niederländische Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende hat etwa mittlerweile rund, was schätzen Sie, 180.000 zahlende Mitglieder. Sie verfügt über reiche Ressourcen. Diese erlauben es ihr, die Euthanasie als die würdigste Art zu sterben darzustellen. Ich habe beobachtet, dass die Right to Die Societies anfangs zurückhaltend und froh sind, wenn Verbote aufgehoben und die Gesetze liberalisiert werden. Aber sobald eine Hürde genommen wurde, erheben sie die nächste Forderung. Und sie sind mächtig, sie sind starke Lobbys. Das bedeutet, diese Vereinigungen werden darauf drängen, dass alle Gruppen, die derzeit noch von der Euthanasie ausgenommen sind, diese künftig auch bekommen werden. Also Sie merken, das nimmt eine ganz eigene, brutale Dynamik an. Da ist plötzlich eine Lobby da und am Schluss wird das geradezu erwartet, dass man sich auf diese Weise dann sozialverträglich entsorgt am Ende des Lebens. Zumal ja errechnet worden ist, dass Menschen in den letzten, statistisch gesehen, 3 Lebensmonaten die Krankenkassen so viel kosten wie im ganzen Leben zuvor. Da muss meistens Intensivmedizin angefahren werden. Und dann ist ja die Argumentation naheliegend, dann machst du halt ein paar Monate vorher, erspart dir und der Gesellschaft Geld und viel unnötiges Pflege und viel unnötigen Aufwand. Aber Sie wissen schon, wohin wir kommen, wenn wir in dieser Weise menschliches Leben abwägen. Dann sind wir von dem Geist nicht mehr weit entfernt, der in die Katastrophe geführt hat in der deutschen Geschichte. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.